zur neuen Folge des Hausbesuchs. Heute bin ich, oder sind wir zu viert unterwegs. Ich bin mit meiner Kollegin Caro zusammen bei der Stubi-Gruppe im FETZ in Stuttgart. Und genau, wir sind zu Gast bei Gigi oder JJ.
JJ
und Sandra. Genau, also vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zu treffen. Ja, Caro ist ein bisschen krank.
Ja, ich bin leider etwas angeschlagen, aber ich versuche mich mit meinem Husten und so zurückzuhalten.
Ich würde direkt mit der ersten Frage eigentlich in das Interview starten, und zwar, was ist die Stubi-Gruppe eigentlich?
Das lasse ich eine der Mitgründerinnen beantworten. Die Stubi-Gruppe ist eine Selbsthilfegruppe eigentlich, oder eine Gesprächsgruppe für bisexuelle Frauen. Wir treffen uns alle zwei Wochen, montags um 18.30 Uhr im FETZ. Angefangen hat das Ganze so als Selbsthilfegruppe oder als Anfrage, eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Und mit der Zeit haben dann eben waren ein paar Leute auf der Liste. Und dann gab es ein erstes Treffen, das ist jetzt ungefähr schon über vier Jahre her. Und wir kriegen auch immer wieder Anfragen. Hey, was seid ihr denn so für eine Gruppe? Passe ich da rein? Manchmal fragen wir sehr junge Frauen an, dann sagen wir, ja, komm einfach vorbei, schau, ob du dich wohlfühlst. Oder auch sagen welche, ja, ich war jetzt vorher irgendwie in einer lesbischen Beziehung, kann ich dann trotzdem zu euch kommen? Und bisher haben sich, glaube ich, die meisten, die da waren, ganz wohl gefühlt. Manche haben Lust, länger darüber zu reden, was es bedeutet, bi zu sein. Manche reicht es dann noch ein paar Mal auch. Es kommt ja immer darauf an, mit welchen Fragen oder welchen Wünschen man hierher kommt.
Das heißt, dass, worüber dann jeweils gesprochen wird, ist abhängig von den Teilnehmerinnen, die dann gerade da sind oder
Adressatinnen. Genau, also auch von den Themen nehmen wir uns dann für die anderthalb Stunden ein paar, die uns irgendwie interessant scheinen oder die dringend sind gerade. Und am Ende gibt es noch eine Abschlussrunde. Und danach gehen wir noch zusammen meistens ins Wohnzimmer und da kommt der gemütliche Teil. Aber also im Vergleich zu anderen Bi-Gruppen weiß ich das sehr zu schätzen, dass es wirklich anderthalb Stunden Gespräch sind und nicht nur dieser Stammtischteil, weil halt wirklich auch intensiv über Themen gesprochen wird und wenn man so in die Tiefe geht und es still ist und alle dabei sind. Wir sind kein Partyverein, wir sind auch keine Partnerbörse. Das werden wir tatsächlich auch immer wieder mal gefragt. Also natürlich kann man hier schon auch nette Leute kennenlernen, aber es ist nicht vorrangig eine Dating-Gruppe. Genau. Das ist eine Frage, die kommt immer wieder mal auf Facebook.
Alle Bi-Interessierten, die darüber auch reden wollen.
Und man muss auch nicht wissen, dass man Bi ist. Man darf sich auch einfach nur fragen, ob es vielleicht sein könnte. Man muss auch nicht... man muss nicht mit Männern und Frauen Beziehungen gehabt haben, um zu wissen, dass man bi ist oder sich das zu fragen, sondern man kann auch einfach,
man darf vorbeikommen. Die unterschiedlichsten sind die Mitglieder in den unterschiedlichsten Phasen sozusagen. Also
man kann zum Beispiel auch sich asexuell und bi gleichzeitig bezeichnen. Das ist kein Widerspruch. Und von daher... Also sind wir da ziemlich bunt gemischt.
Und
ja, stimmt. Apropos Frauen, ja. Also, wenn ihr mich jetzt sehen würdet, dann, ich nehme seit 3 Jahren, ach Gott, ich weiß es gar nicht, seit ein paar Jahren Testosteron und ich darf immer noch zur Stubi-Gruppe kommen, was mich freut, was inzwischen manchmal ein bisschen lustig ist, wenn ich sage, ich bin in einer Bi-Frauen-Gruppe, weil ich so von Menschen abwechselnd als männlich oder weiblich einsortiert werde. Habe auch irgendwie das Gefühl, ich bin da so voll dazwischen und fühle mich deshalb in dieser eigentlich Frauengruppe trotzdem noch wohl und freue mich auch, dass es hier auch akzeptiert ist und passt. Wir haben uns schon überlegt, ob wir denn dann, wenn es so weitergeht, wir denn dann mal uns einen neuen Ort suchen müssen oder die Gruppe öffnen für Männer. Ich weiß nicht, es gibt keine spezifische B-Gruppe für Männer oder also es gibt die Kunstkinder oder es gibt, also ich nehme an, dass in schwulen Gruppen auch bisexuelle Männer sind, beziehungsweise sie heißen auch seit ein paar Jahren, führen sie das auch im Namen, was ich eine erfreuliche Entwicklung finde, weil, also für mich war das am Anfang schon so ein bisschen die Frage, wenn das jetzt eine Lesbengruppe ist, ja, kann ich denn dann als bisexuelle Frau auch dahin gehen, weil ich wusste immer, dass ich nicht lesbisch bin. Und von daher, ich habe mich einmal zu so einer Gruppe getraut, bin dann aber auch schnell wieder gegangen, weil es mir irgendwie, habe ich mich so ein bisschen nicht ganz richtig gefühlt. Was, also soll kein Vorwurf an diese Gruppe sein, sondern das war einfach für mich, war nicht so ganz klar, gehöre ich da jetzt dazu oder nicht. Und das, ich finde, das liest man in letzter Zeit immer öfter, dass eben das B von LSBTTIQ PA.
Ich habe immer Angst, dass ich irgendwen vergesse.
Auch mitgenannt und ausgeschrieben wird auch.
Ja, ich auch.
Was sind Themen, die immer wieder aufkommen bei euch in den Gesprächen, die häufiger vorkommen, die immer wieder beschäftigen?
Also ich glaube, so thematisch auf jeden Fall so die Frage, so dass man Situationen beschreibt und dann so fragt, wie geht denn ihr damit um? Oder ist euch das schon mal passiert? Oder also
was weiß Outing ich. Ist ein Thema.
Ja, Outing definitiv, genau.
Wann und wem sage ich, dass ich bi bin?
Wann, wie, warum?
ja, dann auch Beziehungen. Natürlich, wie in wahrscheinlich allen Gruppen.
Ja. Gut, die Sichtbarkeit ist bei uns schon auch immer genau so das Thema. Ja, wie wird man wahrgenommen? Wollen wir da mehr?
Genau, also wo sich die Gruppe dann aber mit der Zeit hinentwickelt hat, von der reinen Selbsthilfegruppe, ist eben auch zu einer Gruppe, die auf den CSD geht und auch wirklich sichtbar ist. Also ich weiß noch, in einem von den ersten Treffen habe ich so gesagt, ja, ich würde dann auch gerne ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen. Und dann habe ich mich ein bisschen verschüchtert angeschaut und gesagt, Moment mal, wir sind hier nicht geoutet, bitte mach deine Öffentlichkeitsarbeit woanders.
Wir wollen hier alle
sein. Ja, also, und aber das ist natürlich ein sehr berechtigter Wunsch. Und wir versuchen aber auch als Gruppe, also den verschiedenen Situationen, in denen sich einfach unsere Gruppenmitglieder befinden, gerecht zu werden. Und wenn jemand sagt, so, also bei mir weiß das noch niemand und ich möchte auch nicht, dass ihr erzählt, dass ich hier war. Also das ist ja eh klar in der Selbsthilfegruppe. Erzählt mir nicht was, nicht nach draußen, was da geredet wurde. Aber dass man da eben auch entsprechend sensibel damit umgeht. Und wenn man sich auf der Straße trifft, nicht sagt, ah, guck mal, die da vorne, kenne ich hier von Stubi, sondern je nachdem, wie es eben passt. Ja, das ist jetzt nicht so schwer.
Das ist also quasi so eine Grassroot-Bewegung, also super flache Hierarchien. Es ist jetzt nicht jemand, der es anleitet oder so, sondern dann halt dann übernimmt es halt das Zepter quasi in jedem Gespräch jemand anderes.
Nee, also gibt es keine größere Leitung.
Nee.
Und wie ist es bei euch? Mehrheitlich in der Gruppe würde ich sagen, die meisten Menschen sind bei euch in der Gruppe out? Oder ist es so, dass gerade vor allen Dingen Leute da sind, die den Selbsthilfecharakter in Anspruch nehmen, weil sie eben nicht geoutet sind?
Das sind mehrheitlich geoutet, oder? Also
auch durch das auf den CSD gehen.
Ja, ich sage jetzt mal drei Viertel oder mehr. Also schon.
Also vielleicht auch nicht in allen Bereichen. Ja. Also manchmal ist es so, dass man hier mit Freunden oder wenn man zum Beispiel hier studiert, hier ein sehr outes Leben hat, während wenn man irgendwie jetzt in die Heimat fährt zu den Eltern, es da dann nochmal ein bisschen anders ist.
Vielleicht nicht, ja. Oder also ich bin jetzt auch nicht bei allen auf der Arbeit geoutet oder so. Das, ja, muss man nicht.
Ist ja auch bei Bisexuellen nicht so, dass das eine Outing gibt und dann wissen es alle.
Mhm.
Das können nur so Promis machen. Aber alle anderen müssen ja jeweils wieder genauso einfach entscheiden, wann erzähle ich es, wem erzähle ich es wann. Also vor 4 Jahren war das noch so, dass ich bei der Arbeit nicht geoutet war. Und dass ich aber einen Kollegen hatte, mit dem saß ich echt schon jahrelang im Zimmer. Und ich dachte immer, Ich würde mir eigentlich mal gerne erzählen, dass ich übrigens nicht hetero bin, obwohl ich verheiratet war und zwei Kinder hatte zu dem Zeitpunkt. Oder die zwei Kinder habe ich immer noch. Verheiratet bin ich nur. Ich wollte ihm das eigentlich gerne erzählen, dass ich bi bin und nicht hetero, wie ich annahm, dass er mich einsortiert hat. Ich wusste es aber nicht. Aber es war irgendwie so, dass ich dachte, wie mache ich das denn jetzt? Irgendwie kommt es blöd, weil er sagt, du, übrigens, falls du es dachtest.
So dieser Aufhänger ist.
Und da habe ich mir wirklich ganz lang also überlegt, wie macht man das denn geschickt? Und ich würde sagen, inzwischen habe ich so viel Übung, darüber zu reden, dass ich das wahrscheinlich relativ schnell hinbekommen würde. Mhm. Der Kollege ist jetzt leider nicht mehr da. Aber ja, oder ich habe auch T-Shirts, wie dieses hier zum Beispiel, auf denen so eine Biflagge drauf ist, wo man dann auch einfach einen Anknüpfungspunkt hat.
Und drauf steht, Gender is overrated.
Ja, genau. Ja. Würde ich dieses Rated gerne durchstreichen.
Gender is over. Da sind wir, glaube ich, noch nicht.
Nicht ganz. Ja, das ist vielleicht auch noch was ganz Interessantes. Also das Wort bisexuell, das impliziert ja so ein Beides, also ein Zwei. Und es war, also da hat die Bi-Community vor ein paar Jahren, als der Begriff Pansexualität aufkam, viel gestritten und diskutiert darüber, ob, wenn man nicht von einem zweigeschlechtlichen, also Zweigeschlechtersystem ausgeht, ob der Begriff dann überhaupt jetzt noch geht. Ja, also weil es gibt ja nicht nur Männer und Frauen, sondern es gibt auch einfach Menschen, die sich als beides oder weder noch sehen. Und dann gibt es auch noch die Einstellung, dass es eigentlich egal ist, welches Geschlecht jemand hat. Also ob da dieser Begriff dann jetzt überhaupt noch angebracht ist. Und ich finde auch, dass Pansexualität der bessere Begriff ist eigentlich. Aber weil ihn mehr Leute noch verstehen, benutze ich doch meistens bisexuell.
Mhm. Wie würdet ihr denn Bisexualität eigentlich definieren?
Also das ist, wenn in einer Person das Vermögen oder das Potenzial vorhanden ist, Personen des eigenen oder des anderen Geschlechts Anziehung zu verspüren, wobei das nicht unbedingt gleich in alle Richtungen gleich ausgeprägt sein muss. Mhm. Und man kann ihn auch so ein bisschen umdeuten, man kann sagen, man ist nicht monosexuell, sondern bi, also das eigene Geschlecht und andere Geschlechter. Mhm. Also so in diesem Sinne beides. Also nicht zum Beispiel wie homosexuell, wo man sagt, Menschen, die das gleiche Geschlecht haben wie ich, oder wie hetero, Menschen, die das andere Geschlecht haben. So ist es eben bei bi beides.
Deswegen sind wir jetzt nicht die Stupan-Gruppe.
Das
sind wir auch die
Stupi. Auch gar nicht so schlecht.
Aber das finde ich irgendwie einen sehr spannenden Gedanken, Heterosexualität zu begreifen, nicht als jetzt das eine von mir verschiedene Geschlecht, sondern als alle möglichen von mir verschiedenen Geschlechter, wenn man von einer Nicht-Binarität ausgeht. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist die Schlussfolgerung daraus, die ich aber auch bisher nicht gezogen hatte, ja. Aber es ist schön, finde ich sehr schön, Heterosexualität so zu definieren. Wer weiß, wie viele das machen? Ich glaube, viele.
Ja, glaubst du? Ich glaube, ich definiere tatsächlich...
Ich glaube, viele denken gar nicht drüber nach.
Ich glaube nämlich auch, dass einfach viel dann in diesem binären Männer-Frauen-Ding irgendwie gedacht wird und dadurch wird, also nur in diesem System wird Heterosexualität, wie sie jetzt momentan gesellschaftlich gemeint ist, ja überhaupt nur greifbar, wenn man anfängt.
Stimmt, über eigentlich ist Heterosexualität auch over.
Jetzt gehen wir gerade eh schon in diesen Themenkomplex so ein bisschen rüber, wie ihr eure Stellung betrachtet in der LGBTIQ-Szene plus PA. Das finde ich gut, die queere Szene oder die Regenbogen-Szene finde ich super, das ist irgendwie viel angenehmer. Du hast es jetzt gerade eh schon angesprochen im Prinzip, weil ich persönlich habe den Eindruck, dass es Also die Luna nochmal, um das, und also die Lunas und die Kökis, um das nochmal zu erklären, sind quasi die Königskinder, die schwule Jugendgruppe an der Weißenburg, und die Lunas, die lesbische Jugendgruppe an der Weißenburg, die jetzt, wie du gesagt hast, sich offenbar auch, also das Bi mit mehr im Namen dann führen. Aber es gibt, soweit ich weiß, an der Weißenburg jedenfalls keine Gruppe, die sich explizit an bisexuelle Jugendliche richtet. Und dann muss man sich halt irgendwie einsortieren. Als bisexueller Mann gehe ich mit in die Kölki-Gruppe, und als bisexuelle Frau gehe ich mit zu den Lunas. Aber ist es sinnvoll, sich in diese Gruppen einzuteilen? Meine Annahme ist, dass es schon sehr große Unterschiede gibt, wenn man sich als bisexuell oder als homosexuell versteht.
Ja, ist mir auch bisher nicht so aufgefallen, dass das wie im Schulsport ist, dass man sich in die eine oder andere Gruppe gehen muss.
Ja, stimmt, weil also ich kenne jetzt sozusagen, mal abgesehen von den Jugendgruppen, gibt es ja auch noch außer uns diesen B-Treff im Ritterstüble.
Ja, also außer, genau, es gibt noch einen Stammtisch, der trifft sich einmal im Monat im Ritterstüble. Genau,
und das ist auch nicht auf Geschlechter bezogen oder irgendwas, aber das ist auch mehr.
Aber so, es ist halt so ein, ja, dieser Treff, Stammtisch.
Genau, im Ritterstüble, ohne jetzt. Moderation und geschützter Raum, sondern das ist einfach, wir treffen uns und unterhalten uns unter Umständen einfach nur über alles Mögliche, aber jetzt nicht unbedingt gezielt über B-Themen. Aber für die Jugendlichen gibt es wohl, ja, eine Geschlechterteilung, so wie es aussieht.
Ja, also es gibt ja zum Beispiel auch so Gruppen wie die Queerdenker oder ich glaube, dass in solchen Gruppen auch Raum für B-Themen ist. Hoffe ich. Aber es ist natürlich schon eine gute Frage, ob es diesen Raum auch, ob der auch nachgefragt würde. Mhm. Anscheinend aber bisher nicht genügend, dass ihn jemand geschaffen hätte.
Also es gibt sicher Überschneidungen, ja, also an Themen, die man diskutiert, oder die Outing, ja, findet ja auch in beiden Situationen irgendwie stattfinden, oder will man.
Ja.
Und dann, also so gerade die Themen in der Jugendzeit, wenn man das, ja, oder bin ich normal, gibt es noch andere irgendwie, die damit zu kämpfen haben. Das wird sicher ähnlich sein, ja, aber natürlich ist es nicht ganz das Gleiche. Mhm.
Wir haben jetzt, ich würde irgendwie wahnsinnig gerne nochmal kurz über die Sichtbarkeit auch sprechen, die war ja jetzt irgendwie schon 2-3 Mal Thema, und ich habe ja vorhin so aufgemacht, okay, aber die bisexuellen Frauen und Männer müssen sich dann ja irgendwie zu den Lesben- und Schwulengruppen irgendwie mit einsortieren, wenn sie wollen. Und da finde ich das jetzt irgendwie schon bemerkenswert, dass da ja schon eine Unsichtbarkeit anfängt, also dass es keine primär bisexuellen Jugendgruppen gibt. Wie denkt ihr darüber? Habt ihr selber die Erfahrung gemacht, dass ihr, du hast gesagt, du konntest oder du wolltest dich in die Lesbengruppe zum Beispiel nicht einsortieren, sage ich jetzt mal. Wie war das bei dir?
Also bei mir war es insofern anders, weil ich als ich dann mein Masterstudium angefangen habe, mit Anfang 20 zu sagen, gedacht habe, ich bin lesbisch und bin dann in die Frauen-Lesben-Frauencafé, wie hießen das, egal, auf jeden Fall von der Uni die Lesben-Frauengruppe gegangen. Da waren auch tatsächlich bisexuelle Frauen, ich glaube ein oder zwei. Genau, aber da wäre ich jetzt eh nicht zu einer Bi-Gruppe gegangen, weil ich das noch gar nicht realisiert hatte zu dem Zeitpunkt. Aber ja, also da hätte ich mich auch als Bi-Frau wohlgefühlt, weil da eben auch andere Bi-Frauen waren.
Mhm.
Genau. Also ich hatte nicht dieses, ich fühle mich da nicht wohl oder so. bei einer Lesben-Frauengruppe. Mhm.
Und habt ihr das, also ich weiß nicht, hast du das mal beobachtet, dass wenn man sich als bisexuelle Frau in einer Lesbengruppe äußert oder so zu bestimmten Themen, dann die Meinung nicht ganz so wichtig ist, weil man ist ja in Anführungszeichen nur bisexuell, man kann eh nicht nachvollziehen, wie es ist, richtiger Homo zu sein.
Mhm. Hatte ich zum Glück noch nicht, also ich habe das von anderen schon gehört, dass das wohl passiert ist, also meinem Freund jetzt im Speziellen, der hat auch gemeint, in der Homo-Community, bei den Schwulen, wurde er teilweise nicht ernst genommen oder auch selber nicht ernst genommen, dass er wirklich bi ist, sondern dass er eigentlich schwul ist und es nur noch nicht zugibt oder so. Also es ist tatsächlich so gewesen mal. Aber also ich persönlich habe die Erfahrung nie gemacht, dass ich nicht ernst genommen wurde oder so. Also nicht in der Community jetzt, also bei den Unterlesben oder auch nicht in der Schule, wie auch immer, ja. In der Regenbogenfamilie.
Und du hast jetzt, JJ, davon gesprochen, dass ihr jetzt auch auf den CSD geht. Gibt es noch andere Dinge oder Maßnahmen, die ihr euch vorstellen könnt, die ihr anstrebt für mehr Sichtbarkeit?
Ja. Nee, wir hatten schon mal diskutiert, ob wir so eine Bi-Party oder sowas machen, weil es gibt die queeren Partys und es gibt ja auch reine schwulen Partys und reine Frauen-Lesben-Partys und wir haben einfach, das wäre doch auch mal cool,
eine Bi-Party in Stuttgart.
Genau. Ja.
Es gibt in anderen Städten gibt's welche, relativ selten, aber im Vergleich eben zu
anderen Partys
sind lesbisch oder schwul heißen. Ja. Und dann gibt es ja natürlich queere Partys insgesamt. Mhm. Bisexualität hat einerseits diesen Vorteil, dass es für manche Leute so total normal gilt oder klingt, weil es gibt ja so diesen alten Spruch, ja eigentlich sind ja alle Menschen mehr oder weniger bisexuell. es sind ja auch schon, ja, es gibt ja ewig lang schon, kennt man bisexuelle Promis oder es ist jetzt kein besonders richtig, also seltenes Thema, aber es ist trotzdem eins, was so im Alltag relativ unsichtbar wird. Und ich glaube, da hat Bisexualität so einerseits so dieses, dass es schon relativ normal gilt. Oder was heißt schon? Das klingt auch irgendwie komisch. Also das ist einerseits relativ, also das Problem ist nicht so groß. Es übertritt nicht diese Schwelle zum Problem oft. Mhm. Und es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, ja klar bin ich wie und ich habe aber da kein Problem damit. Ich muss darüber nicht reden. Und es gibt aber auch Leute, die sagen, die drüber reden wollen. Und ich glaube, das ist, da ist so die Schwelle, an der man sagt, okay, wir gründen jetzt eine Gruppe, wir tun uns zusammen. Die ist, glaube ich, von Person zu Person unterschiedlich hoch und ich glaube, dadurch lässt sich das erklären. Und eben zur Sichtbarkeit nochmal. Also es ist ja so, man kann ja nicht sehen, dass es eine Bi-Beziehung ist. Man kann ja nicht sehen, dass beide Menschen zum Beispiel von einem Paar, dass die beide Bi sind. Das sehen ja, du siehst dann, was weiß ich, ein Mann, eine Frau und sagst, ein Hetero-Pärchen. Oder man sieht zwei Männer und sagt, oh, die sind bestimmt schwul. Mhm. Und von daher ist es nie so, dass man das, man kann es ganz schwer darstellen auch. Wir haben uns für unsere CSD-Gruppe schon, also wir zerbrechen uns jedes Jahr wieder den Kopf daran, wie man denn Bisexualität darstellen kann, außer drei Menschen eben abzubilden. Mhm. Oder eben ein Hetero-Pärchen, also ein Männer, ein Hetero- und ein Frauenpärchen zu
nebeneinander zu stellen.
Es ist einfach nicht leicht abbildbar, weil es ja eigentlich also im Lebensverlauf oft eine zeitliche Abfolge ist.
Genau.
Außer jemand ist auch noch Poly und hat dann eben quasi zwei Beziehungen.
Selbst aber dann bist du ja nicht in jedem Moment zu dritt unterwegs. Also.
Genau.
Ja. Also das ist, denke ich, das Hauptding auch mit der Sichtbarkeit, dass halt ja, man irgendwie immer so Momentaufnahmen entweder als hetero oder als homo wahrgenommen wird. Und, oder man kann sich auch sehr gut in die Hetero-Szene integrieren. Da braucht eigentlich keine eigene, wenn man jetzt auch gerade im Hetero oder mit einem anderen Partner des anderen Geschlechts zusammen ist, sozusagen. Also, ja, deswegen fällt die dann auch manchmal hinten runter. Das ist nicht ganz so einfach, das immer sichtbar zu machen. Ja,
ja, vielleicht kann man daran schon eigentlich sehen, dass also ein Teil, wenn ich jetzt in einer Hetero-Beziehung bin, dass dann eben ein Teil von dem, was es bedeutet, bisexuell zu sein, ist dann eben auch diese Beziehung. Und das heißt, das, was dann noch extra das Bi-Spezifische ist, das ist, glaube ich, wirklich schwer zu greifen. Und das macht dann oft, glaube ich, gar nicht so den großen Teil im Leben aus, dass das dass so ein Wert ist, dafür sich zu organisieren.
Ja, und man outet sich ja auch nicht immer. Also
genau, es steht ja nicht auf der Stirn geschrieben.
Wenn ich jetzt meinen Freund vorstelle, jemand, dann sage ich nicht, oh, übrigens, wir sind aber beide bi, also wir könnten jetzt auch eine andere Person.
Also, wir sind heute nur zufällig zusammen hier, genau. Und leben auch nur zufällig zusammen, aber wir könnten auch anders.
Macht man das. Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Zu welcher Gelegenheit sagt man das denn? Also, oder auch wenn man jetzt mit einem Partner zusammen ist oder zusammenkommt, an welcher Stelle sagt man das dann? Also ich bin immer dafür, es ganz, es ist ziemlich früh zu sagen, weil es halt auch dann nicht diesen Moment gibt, wo man sagt, du, ich wollte übrigens noch sagen, übrigens bin ich bi. Also,
du meinst mit potenziellen Partner.
Wenn man es noch beeinflussen kann, ja. Wenn man nicht eh schon in genau. einer Beziehung ist. Aber wenn man es eben quasi noch nicht selber so genau wusste, dann ist natürlich schon eine Frage, ist eine spannende Frage. Wie sage ich das jetzt meinem Partner? Und was denkt er dann? Heißt das dann irgendwas? Oder ändert sich dadurch was, dass ich das gesagt habe? Weil man sagt sowas ja auch nicht ohne Grund. Aber wenn der Grund einfach nur ist, dass man es mal gesagt haben möchte, dann ist das ja auch... nur dann muss man schauen, ob sich dann der Partner Sorgen macht und sagt, hey, ja und? Was heißt das jetzt?
Was sind Sorgen, die sich ein Partner unter Umständen macht, wenn er oder sie dann herausfindet, dass man bisexuell ist?
Das wäre vielleicht, also das ist so eine Frage, die oft bisexuell gestellt wird. Brauchst du denn beides, um...
Ja, genau.
Irgendwie
brauchst du dann beides?
Das Polyamorie
wird ja auch oft assoziiert, dass man dann genau nebenher beides, also beide Partner...
Also ich würde sagen, die Bi- und die Poly-Szene überschneidet sich schon, aber... muss nicht sein. Also es gibt doch, die gibt es auch, die ganz die seriellen, monogamen Bisexuellen gibt es durchaus, auch wenn sie wirklich noch unsichtbarer sind als die Pulis.
Ich glaube, also eine Frage, die ich mir oder ja, also wenn jetzt irgendwie ein Partner dann sowas über sich sagt, dann ist schon auch die Frage so, was hast du mir vielleicht auch noch nicht gesagt oder was weiß ich nicht über dich, wenn es also würde ich mich fragen.
Also ihr würdet beide eher Rat dazu raten, in einer Beziehungsanbahnung früh darauf hinzuweisen, dass man bisexuell ist.
Also ja, was heißt darauf hinzuweisen? Ich glaube, das ist mit allem, was man, wo man sich überlegt, sage ich es oder sage ich es nicht. Ich glaube, es ist bei fast allem so, dass je früher man es sagt, desto leichter ist es. Dass es wie bei vor der Tür steht und sich fragt, kann ich reinkommen, kann ich nicht, soll ich rein, soll ich nicht? Je länger man sich das überlegt, desto schwieriger wird es. Ja.
Aber habt ihr schon mal die Erfahrung gemacht, dass ihr... mit einer Frau eine Beziehung angefangen habt und dann eben rauskam, dass ihr auch schon mal Sex mit Männern hattet und dann war sofort der Ofen aus und es war so, nee.
Also als ich das erste Mal in Tübingen bei der Bi-Gruppe war, da sind wir dahinter noch auf die Lust-Party. Ja. Und da habe ich mich mit einer lesbischen Frau unterhalten. Die hat gesagt, ah, du bist bi, ach, das ist ja schade. Da dachte ich so, fühle ich jetzt eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, für die war ich dann so raus. Und dann dachte ich, na gut, dann ist es vielleicht auch besser so. Also ich weiß nicht, ich verstehe das nicht. Also es gibt ja auch so zum Beispiel diese Vorstellung, dass wenn man für einen Partner des gleichen Geschlechts verlassen wird, dann hatte man ja zumindest die Chance, sich quasi gegen diese andere Person durchzusetzen. Während wenn das jemand von dem anderen Geschlecht ist, dann ist es ja, da kann man ja nicht konkurrieren. Und das finde ich aber, das ist eine ganz, ich finde es inzwischen sehr archaisch irgendwie so.
Ja.
Und also ein ganz verqueres Denken.
Vor allem, wenn man halt diese Bi-Perspektive hat und sagt, ich verliebe mich einfach in die Menschen, dann ist das sowieso nicht, weil das ist dann immer irgendwie, das ist ja wurscht, welches Geschlecht so.
Ja, also das ist so ein, das ist ein Trugschluss, dem aber dann schon auch manchmal Leute aufsitzen und sagen, ja, jetzt hat sie mich für einen Mann verlassen und da konnte ich ja quasi gar nicht dagegen ankommen oder so. Das ist dann vielleicht der Auslöser, aber niemals der Grund. Aber davor haben Leute tatsächlich auch Angst. Also das ist jetzt, ich will es nicht von der Hand weisen, dass man davor Angst haben kann, aber ich glaube nicht, dass es das Letzte ist, was es rausweist. Ja.
Was ich mich halt so gefragt habe jetzt, ist so, in welchen Rollen oder in welchen Momenten im Alltag in einer Beziehung spielt es denn überhaupt eine Rolle, ob man bisexuell ist oder nicht? Also, weil man, also ich gehe ja auch nicht zu, irgendwie zu meiner Partnerin und sage irgendwie, ja, ich bin homosexuell, oder ich gehe nicht zu meinem Partner und sage, ich bin heterosexuell. Also gibt es da irgendwelche besonderen, oder ist es einfach, um es mal gesagt zu haben, damit der Partner es einfach weiß, oder?
Also ich hätte halt gesagt, dass einfach, dass man da nicht eine falsche Annahme trifft, weil wenn ich jetzt nichts sagen würde und dann auf einmal erzählen würde, meine letzte Beziehung war aber mit einem Mann, und also ich bin jetzt irgendwie lerne eine Frau kennen und dann irgendwann kommt es mal auf das Thema oder was weiß ich, man läuft irgendwie über den Weg oder, und dann ist es, glaube ich, schon irgendwie seltsam, wenn dann vorher angenommen wird, ich bin irgendwie homosexuell und hatte davor nur Frauen, und dann erzähle ich auf einmal, das war übrigens mein Ex-Freund oder so, also weiß ich nicht, das fände ich halt seltsam.
Ja, ich habe das Problem nur Heteronormativität.
Kannst du den Begriff Heteronormativität vielleicht nochmal kurz definieren? Genau, ja.
Also die meisten Leute, die schwul oder lesbisch oder bi sind, die kennen die Frage, wann hast du das denn gemerkt? Und das ist eine Frage, die wird Heteros sehr, sehr selten gestellt. Und ich glaube, das ist ein Ausdruck dessen, dass die Annahme ist, dass die meisten Menschen heterosexuell seien, weil, tja, das ist eine gute Frage, warum eigentlich? Also ich glaube, es ist inzwischen eigentlich nimmer, weil es die wahrgenommene Mehrheit ist, weil es früher war, was sein durfte. Und ich glaube gar nicht, dass heterosexuelle Menschen die Mehrheit sind. Weil ich glaube, dass ganz viele Menschen bi sind.
Zum gewissen Grad.
Und ich glaube, dass da gar nicht mehr so viel übrig bleibt. Aber es ist eine Normannahme. Und was weiß ich, also ich habe jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt am Wochenende auf eine Hochzeit eingeladen, und dann sollten wir für die Hochzeitszeitung pantomimisch darstellen, wie der Vater, also sie haben schon 3 Kinder, aber sie heiraten jetzt, wie der Vater reagieren wird, wenn die älteste Tochter ihren Freund mit nach Hause bringt. Und dann dachte ich so, na klar, ihren Freund oder ihre Freundin. Das ist so, also man nimmt bei Kindern erstmal an, dass sie ja bestimmt hetero sind. Und bis sich rausstellt, dass sie es eben nicht sind. Und das ist als Norm gilt, das bezeichnet eigentlich Heteronormativität.
Gut, und in der queeren Szene, also wird dann schon auch eher Homosexualität angenommen. Also
ja, glauben lesbische Mütter, dass ihre Töchter und
Söhne auch. Sorry, ich meine jetzt, wenn ich mich in der queeren Szene bewege, also wenn ich jetzt irgendwie, ich bin in einem schwul-lesbischen Sportverein bei Abseits Stuttgart, genau, und also wenn ich da jetzt bin, dann die es nicht von mir wissen, nehmen natürlich an, dass ich lesbisch bin.
bis dich dann dein Freund abholen kommt.
Genau, das hat aber auch eine Weile gedauert, bis dann realisiert wurde, dass wir tatsächlich zusammen sind. Weil das einfach gar nicht auf dem Schirm war, dass das sein kann, dass dann ein Mann und eine Frau zusammen sind.
Was sind Schubladen und... Sorry.
Nee, nicht.
Okay, was sind Schubladen und Kategorien, die immer wieder aufgemacht werden und in die Bisexuelle immer wieder einsortiert werden oder die Bilder und Vorurteile, die immer wieder mit Bisexualität verbunden werden?
Also Poly wird ganz oft assoziiert, würde ich sagen.
Dass ihr quasi Beziehungen zu dritt führt.
Ja, also dass man dann genau auf jeden Fall auch mehrere Beziehungen gleichzeitig haben möchte. Oder zu dritt. Also das wird oft assoziiert, ja. Oder gleichgestellt, also das ist irgendwie, ja. Da wird auch gar keine Unterscheidung gemacht, so dass es irgendwie zwei völlig verschiedene Dinge sind. Das ist so automatisch eine Sache, so wie heißt, ich möchte eine Frau und einen Mann gleichzeitig haben. Also das habe ich schon öfter erlebt.
Ja, also es muss ja auch nicht unbedingt gleich ausgeprägt sein, die Anziehung in beide Richtungen.
Genau. Das wird auch oft assoziiert, dass es so 50-50 ist. Ist es aber auch oft nicht.
Du hast vorhin noch gesagt, dass man sich aussuchen kann.
Ja, genau. Das ist so ganz oft, dass die Auswahl an Partnern und Partnerinnen ja quasi
grenzenlos das Angebot
um 100% größer ist. Man kann dafür aber auch umso viel wählerischer sein. Ich weiß nicht, das ist so ein gängiges Ding, was dann kommt. Neben dieser Dreier-Fantasie, die auf das Mal geäußert wird.
Welche Dreier-Fantasie? Also ja, du meinst die polyamoröse Dreier-Fantasie?
Ja, oder dass irgendwie ein Paar, also dass, wenn ein Hetero-Paar sagt, ach, wir hätten gerne noch eine Frau mal dazu. Das ist so ein ganz typisches Stereotyp von wie eine Bi-Frau sein könnte. Aber der vielleicht auch keine Lust, sich da irgendwie so das dritte Rad am Wagen zu sein. Oder also, es ist, ich glaube, da geht auch dann, es ist, glaube ich, wie bei Homosexuellen, es geht ganz oft so dieses sexuelle Kopfkino los und Leute denken halt wirklich, in nackten Menschen. Und das ist aber, glaube ich, nicht, also das ist nicht, wofür für mich diese Bi-Flagge steht.
Wofür steht sie für dich?
Wirklich, glaube ich, für dieses so ein bisschen, ja, für beides oder vielleicht auch so ein bisschen als Brücke zwischen der heterosexuellen Welt und der homosexuellen Welt. Und ich wünsche mir eigentlich, dass Bisexuelle oft mehr so diese Brückenfunktion einnehmen würden und könnten, quasi in dem Hetero-Freundeskreis zu erklären, wie die Regenbogen-Community so funktioniert und andersrum. Und dass das gar nicht so diese Gegensätze sind. Weil, also zum Beispiel, wenn man Kinder hat, dann ist es ja, dann hat man eben oft einfach mit ganz vielen Heteropaaren zu tun. Und wenn man so in der Szene unterwegs ist, man dann ganz viele homosexuelle Menschen als Freunde eben kennenlernt. Und ich glaube, da dieses Beides zu kennen, ist, glaube ich, schon was, wofür für mich Bi-Sein steht.
Aber also da zum Beispiel wäre ich, glaube ich, mit dem Wunsch ein bisschen vorsichtig, weil sonst ist man dann als bisexuelle Person so automatisch der Aufklärungsbeauftragte in Freundeskreisen und wird dann halt immer wieder mit denselben Fragen möglicherweise auch konfrontiert. Also.
Ja, ich weiß, man soll nicht.
Oder?
Also, man soll Leute nicht diesen Job zu. Aber irgendjemand muss ihn machen.
Ach ja,
Also, oder,
halt ey, Frage, man muss den muss wirklich das, jemand machen oder kann
jemand
man.
Jemand muss sagen, lies es dort oder dort nach.
Mhm. Ja.
Also, na jein.
Oder frag Siri oder Google einfach selber. Ja.
Ja, wobei man kann nicht alles googeln. Also
genau, nee, man kann nicht alles googeln. Daran würde ich jetzt, glaube ich, direkt dann mal die Frage anschließen, wie eigentlich so ein bisexuelles Coming-out sich anfühlt. Also jetzt nicht, wie sage ich es meinem Arbeitskollegen, wobei mich das auch immer noch interessieren würde, wie du es deinem Arbeitskollegen dann gesagt hast, wenn du die Geschichte nochmal erzählen magst, freue ich mich. Sondern wie merke ich eigentlich, ach, ich bin gar nicht nur hetero oder ich bin gar nicht nur lesbisch, sondern ich bin das dazwischen auch oder ich bin was ganz anderes.
Ich erzähl kurz, meine Geschichte ist kurz, dann lass du also ich glaube, dass ich das wusste, meine Mutter war ein großer David Bowie-Fan und David Bowie ist ja bekanntermaßen bi und mir war klar, dass ich das auch bin. Und ich fand es aber dann doch, also als ich, weiß nicht, 16 oder so war, hat mein Freund das dann mal irgendwie meiner besten Freundin gegenüber gesagt und das war mir total peinlich. Und ich fand es voll schlimm. ich weiß aber gar nicht, warum. Also irgendwie war es mir so, dass ich dachte, ich kann da irgendwie nicht drüber reden. Und
das heißt, dein Freund wusste, dass du bisexuell bist und deine beste Freundin wusste es nicht.
Also nicht so explizit, ja. Und ich glaube, mir haben einfach die Worte gefehlt, um drüber reden zu können. Und ich glaube, das war das Schlimme.
Mhm.
Weißt du? Also ich finde das eigentlich... ich hab mir vorgenommen, wenn es also dieses Jahr auf den CSD zu gehen mit einem Schild, weil ja immer alle sagen, das ist ja nur eine Phase. Oder weil es manchmal so ein gängiges Vorurteil eben auch. Ich hätte gerne so ein Schild, wo drauf steht. Und wenn es eine Phase ist, dann hoffe ich, dass sie lange dauert.
Okay, das ist voll schön. Mach das.
Ja. Und von daher, also, ich habe es meinen Kollegen, glaube ich, nicht erzählt. Ich glaube, dass es, ich glaube auch, dass er es wusste. Es war nur so, dass es nie ausgesprochen wurde. Ich glaube, ich bin dann irgendwann mal mit B-T-Shirt und so auch zur Arbeit gekommen.
So ganz unauffällig.
Nein, aber es, also ich hatte dann irgendwann, glaube ich, nicht mehr so das große Bedürfnis, das zu sagen, beziehungsweise er ist dann auch weggezogen. Mhm. Ich muss ihn mal fragen, wenn ich ihn wieder treffe. Ich glaube auch über Facebook.
Dann machen wir ein Follow-up.
Genau, über das, nachdem ich dann auch in Social Media, also zum Beispiel Stubi-Veranstaltungen geteilt habe und so, da dachte ich dann so, ja, das wissen jetzt genug Leute. Ich habe meinen Teil getan.
ja, also bei mir war es, wie gesagt, ein bisschen verkehrt rum sozusagen, weil ich erstmal so mit, oh, wie alt war ich denn da? Ja, so mit 18, 19 irgendwie gedacht habe oder realisiert habe, dass ich Frauen attraktiv finde und dann war ich gleich irgendwie auf der Lesbenschiene und irgendwie, vielleicht weil mir auch nicht bewusst war, dass das andere vielleicht auch eine Option wäre, so, also bi zu sein. Ja, ich habe tatsächlich erst vor jetzt fast 4 Jahren, wo ich meinen Freund kennengelernt habe, dann realisiert, dass ich Männer auch toll finde. Das war dann wirklich irgendwie zusammen weggegangen auf einer Party und dann haben wir gemerkt, okay, da ist eine Anziehung und dann habe ich aber gesagt, du, also bisher irgendwie hat das nur mit Frauen geklappt, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert oder nicht oder ob das mehr ist und und jetzt sind wir seither zusammen, ja.
Und er ist aber auch bisexuell.
Er ist auch bisexuell, genau, also er ist auch ein schwul-lesbischen Sportverein und genau, ist auch bisexuell, das wusste ich von ihm, genau, also ja.
Und dieser Moment, wo du dann für dich gemerkt hast, verdammt, wieso finde ich den denn jetzt attraktiv? war das eine Krise? Also was hat das in dir ausgelöst?
Also da war schon eine große Unsicherheit, weil ich hatte das also in der Jugend auch, ich war immer viel, im Freundeskreis waren viele Jungs immer bei mir und da war schon der eine oder andere, der Interesse hatte und das hat aber nie funktioniert von meiner Seite. Ich fand die, also das, da war von mir nie eine Anziehung und deswegen war ich da auch so verunsichert, so keine Ahnung, ob das jetzt wirklich klappt, weil das hat bisher irgendwie nie geklappt so. Genau, aber also an sich jetzt die Vorstellung, dass ich jetzt für beide Geschlechter offen bin, war eigentlich, also war überhaupt nicht schlimm. Also ich habe dann auch so drüber nachgedacht so und mal reflektiert und dann musste ich mir schon eingestehen, dass ich auch Männer mal attraktiv gefunden habe vorher schon, bloß da hat sich halt nichts ergeben oder so, oder ich habe es auch nicht so bewusst reflektiert einfach, dass ich da jetzt, dass ich da eigentlich schon mal auch Initiative ergreifen können oder die Person attraktiv fand. Genau, also und das war dann auch jetzt so bei den Leuten, wo ich mich halt schon mal als lesbisch geoutet hatte, klar musste ich mich dann nochmal outen, aber das fand ich jetzt, also musste nicht, aber wollte dann, fand ich jetzt nicht schlimm, dann zu sagen, oh, übrigens, ich bin jetzt doch bi. Also, das war jetzt nicht so, ja, das war kein Problem.
Und deine Eltern haben aufgeachtet, weil vielleicht doch Kinder noch kommen?
Nee, das habe ich schon mal nochmal betont, dass es trotzdem nicht kommt.
Ja. Also, ne, weil dann ist es ja vielleicht so, ach Gott, das Kind geht einen Schritt zurück in die Normalität, in die Heteronormativität.
Ja, nee, das Feedback haben sie nicht. Aber ja, nee, also das war eigentlich so das Outing an sich. Ich glaube, wenn man schon mal dieses überhaupt ein Outing irgendwie durchgemacht hat oder dieses, okay, ich sag jetzt jemand irgendwie was und da könnte jetzt vielleicht was Negatives kommen oder was weiß ich, es ist jetzt was, wo die Person was anderes über mich annimmt, so, dann, wenn man das mal gemacht hat, ist das eigentlich egal, in welcher Form dann jetzt nochmal, ja. Oder fast egal, ja.
Das finde ich fallen. Dass man, das, ich finde, das ist auch, wenn man was Schönes, was man Leuten mitgeben kann, man kriegt Übung im sich outen.
Ja, also definitiv finde ich schon, ja.
Ja. Also beziehungsweise, ich glaube, was wirklich wichtig ist, dass man drüber reden kann, ohne selber sich quasi die Zunge abzubrechen. Ich glaube, das ist das, was es dann auch viel leichter macht. Und das wird wirklich jedes Mal, wo man es versucht, einfacher.
Ja. Ja, und
Ich wollte noch da einhaken, wo du gesagt hattest, du dachtest dann ja, also man muss sich ja quasi entscheiden, oder also wenn es mit den Männern jetzt nicht klappt, dann wären es wohl die Frauen.
Genau, ja.
Ich glaube, das Gehirn mag solche binären Dinge sehr gern. Also ich zum Beispiel, ich dachte dann auch, okay, wenn ich jetzt mich nicht als Frau identifiziere, dann muss ich ja wohl ein Mann sein. Oder das dachten auch alle, denen ich das erzählt habe. Aber ich habe dann auch gemerkt, nee, irgendwie passt das aber auch nicht viel besser. Also es passt besser, aber nicht so 100%. Und ich glaube, solche, also so Binaritäten, Fälle, das, also, oder so Gegensätze, Gegenpole, ich glaube, das Gehirn mag sowas. Und dann gibt es eben diese Falle oder diesen Effekt, dass man sagt, okay, wenn es nicht das ist, dann muss es ja das andere sein. Und dann vergisst man, dass es einfach noch ganz viele andere Möglichkeiten auch geben könnte.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein Effekt, der oft zuschlägt.
Uns ist es ja irgendwo immer wichtig in dem Podcast, dass wir irgendwo herausarbeiten, wie man dann mit diesen irgendwie schwierigeren Situationen umgeht. Oder gerade wenn wir jetzt sagen, okay, ihr wisst, da gibt es irgendwelche Stereotypen oder Vorurteile, die irgendwie an euch herangetragen werden oder an andere Leute von der bisexuellen Community. Was würdet ihr denn sagen? Habt ihr irgendwie Tipps, wie man damit umgehen kann oder was man da in solchen Fällen machen kann?
Wenn man das jetzt selber erfährt, dass einem jemand dieses Vorurteil überstülpt.
Ja.
Also ich weiß nicht, also ich denke, das Erste ist schon mal, es ist ja oft nicht böse gemeint, also es ist auch oft irgendwie Unwissenheit, dann einfach der Person das zu erklären, also das mache ich dann eigentlich meistens als Erstes, wenn dann gleich assoziiert wird, ach, dann hast du einen Freund, eine Freundin oder irgendwie dann, also erstmal zu erklären, okay, es gibt bisexuell, ich mag beide oder mach da, ich verliebe mich in den Menschen, wie auch immer, und das andere ist dann mono und poly sexuell, das hat damit erstmal gar nichts.
Moment, du verwechselst hier.
Genau. Also, ja, also Aufklärung. Also kommt natürlich darauf an, welchen Kontext das jetzt passiert. Wenn jemand natürlich beleidigend ist, dann ist es nochmal eine andere, aber oft ist es ja so eine Reaktion, ja, wie gesagt, aus Unwissenheit oder auch eine Neugier irgendwo und dann erstmal erklären, ja.
Ja. Ja, also ich muss sagen, dass ich zum Glück noch gar nicht oft in irgendeiner Situation war, wo ich das jetzt hätte verteidigen müssen oder zurechtrücken.
Aber zum Beispiel diese Lesbe auf der Party, die dann gesagt hat, ah ja, das ist aber eigentlich schade. Wie gehst du, also das ist ja eine krasse Zurückweisung oder Infragestellung irgendwie deines Selbstkonzepts.
Ja, also in dem Fall fand ich es jetzt nicht so tragisch, weil ich dachte, mein Gott, das ist wie doof. aber ja, klar, ich hab da jetzt hinterher denke ich auch, das ist schade, dass Leute so denken, natürlich. Ich nehme an, dass es irgendwelche Gründe gibt, also dass sie wahrscheinlich irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht hat, oder es gibt ja auch so ein bisschen, das ist ein bisschen negativer Begriff, glaube ich, ist, im Englischen gibt es das be curious, also be neugierig. Und ich finde, das darf man ruhig sein, also das ist ja auch was Spannendes. Aber natürlich verstehe ich, wenn jemand irgendwie, also genau schon weiß, ich stehe auf Männer oder Frauen und dann eben jemanden sucht, weil und dann nicht sich dieser Unsicherheit aussetzen möchte, dass die andere Person vielleicht das noch nicht genau weiß. Also das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, dass es ein bisschen eine Illusion ist, zu glauben, dass man diese Sicherheit haben könnte. Jemals in irgendeiner Beziehung, auch egal, mit einer anderen Frau. Ich glaube, dass da halt immer irgendwas dahinter steckt, hinter solchen Vorurteilen. Und das Gute ist, wenn man dann bis zu dem Punkt kommt, wo man sagt, ja, was befürchtest du denn oder was? Aber natürlich kommt es in manchen Fällen nicht bis dahin, sondern also wenn jemand einen beschimpft oder so, dann ist es natürlich.
Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, darum haben wir auch die Gruppe, ist einfach irgendwie andere Leute zu finden, mit denen man drüber reden kann. Also wenn man jetzt so eine Erfahrung macht, ja, und man das als Zurückweisung empfindet, oder selbst wenn es keine Zurückweisung ist, sondern einfach nur neugieriges Nachfragen und man in dem Moment vielleicht das jetzt auch, also auch noch nicht so oft erklärt hat oder überhaupt in der Situation war, dann ist man da vielleicht erstmal überfordert mit oder in dem Moment. Wenn man dann andere hat zum drüber reden und das dann auch öfter gemacht hat, dann kann man damit auch viel besser umgehen, denke ich. Also, ja.
Ja. Also auch wenn wir vorhin gesagt haben, Pudi und Bi ist ja nicht das Gleiche.
Ist es auch nicht.
Ist es nicht, nein. Aber ein sehr gutes Beziehungsbuch, was ich, oder also viele Poly-Beziehungsbücher sind eigentlich auch für Zweierbeziehungen oder überhaupt über das drüber nachdenken, was bedeutet eine Beziehung eigentlich für mich, was sehr Gutes. Und ich glaube, gerade solche Sachen wie, ich habe Angst jetzt wegen jemand vom anderen Geschlecht verlassen zu werden oder ich habe Angst, dass ich nicht genüge oder dass ich nicht. Das sind ja Ängste, die können in jeder Beziehung auftauchen. Und also solche Bücher behandeln diese Fragen ganz gut. Ich kann das allen, die in Beziehungen sind, empfehlen.
Hast du einen konkreten Titel, der gerade irgendwie, also ohne dass wir jetzt Schleichwerbung machen oder so, aber hast du einen?
Es gibt ein Buch, das heißt More Than Two auf Englisch und heißt auf Deutsch weiß ich nicht. Und es gibt noch ein Buch, das heißt The Ethical Slut. Und auf Deutsch Schlampen mit Moral. Das sind, ich finde den Titel ein bisschen furchtbar, aber das Buch ganz trotzdem fand ich es ganz hilfreich und schön zu lesen.
More Than Two und Ethical Slut.
Ja.
Okay. Mhm.
Das sind zwei total tolle Beziehungsbücher, auch für Mono-Beziehungen.
Ja.
Aber um diese Frage nach den schwierigen Situationen, wie man damit umgeht, nochmal zuzuspitzen. Was ist für euch jeweils in euren Biografien ein Moment oder der für euch konfliktreichste Moment in Bezug auf eure Bisexualität gewesen? Wisst ihr das noch? Gibt es da einen Moment und könnt ihr den beschreiben?
Also ich habe eine Situation, wo ich mich halt sehr diskriminiert gefühlt habe, jetzt persönlich. Ja, tatsächlich. Also es gab nicht viele, aber bei dem das eine Mal habe ich tatsächlich irgendwie gedacht, okay, jetzt weiß ich, wie es sich irgendwie anfühlt. Mhm. Und zwar, also ich gehe regelmäßig Blut spenden. Und ja, dann wurde irgendwie dieser Fragebogen erneuert. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Irgendwie, ich weiß es nicht, 4 Jahre oder 5. Auf jeden Fall kam dann auch die Frage, okay, wenn sie weiblich sind, sind sie bisexuell? Und dann wurde ich sozusagen gefragt, ob ich mit einem bisexuellen Mann auch zusammen bin. Also es geht darum, dass ich sozusagen... also nicht meine Bisexualität pauschal wurde jetzt diskriminiert, aber dass ich mit einem bisexuellen Mann zusammen bin, weil der natürlich wiederum mit anderen Männern Kontakt haben könnte. Also schwule oder homosexuelle Männer sind ja pauschal ausgeschlossen oder eben alle Männer, die mit Männern Kontakt haben, also auch bisexuelle Männer. Und jetzt sind im Prinzip auch Frauen ausgeschlossen, die mit diesen Männern zusammen sind oder Sex haben, sagen wir es mal so. Genau, also und im Prinzip wurde ich ausgeschlossen von der Blutspende, weil ich Sex mit einem bisexuellen Mann habe, auch wenn der jetzt in einer fixen, festen Beziehung mit mir ist und jetzt nicht mit anderen Männern Kontakt hätte, ja.
Ja.
Genau, und das fand ich dann schon...
weil das HIV-Virus sich nur von homosexuellen oder bisexuellen Männern...
Also da war ich echt sauer. Also da muss ich echt sagen, da dachte ich jetzt, was, das geht jetzt echt in die falsche Richtung. Weil, also wie gesagt, der Bogen war vorher nicht so. Und, und ich habe dann auch mit einer Ärztin im Klinikum Stuttgart gesprochen und irgendwie gesagt, also irgendwie, und die haben gesagt, ja gut, das wird irgendwie von der, weiß ich nicht, Bundesärztekammer sonst wie vorgegeben. Also das Krankenhaus hat sich das natürlich nicht selber ausgedacht. Ja... Also, ja, das war mein persönlicher...
Wie bist du mit dem Frust oder mit diesem Ärger umgegangen?
Diskriminierungsmoment.
Also außer, dass du mit der Ärztin gesprochen hast?
Ja, wie bin ich damit umgegangen? Ich habe halt mit anderen Freunden drüber gesprochen und irgendwie gesagt, wie ungerecht ich das finde irgendwie. Und ich denke, das ist auch nicht so bekannt. Also das, also es ist, glaube ich, relativ bekannt, dass... homosexuelle, bisexuelle Männer, auf jeden Fall homosexuelle Männer ausgeschlossen sind, immer noch, finde ich auch eine Frechheit, immer noch. Was eigentlich nur mit dem Risikoverhalten beim Sex zu tun hat und nicht mit der geschlechtlichen Orientierung. Also, was habe ich sonst noch gemacht? Also, ich glaube, ich habe einen Facebook-Post damals noch gemacht, einfach so als Statement, so, das kann jetzt nicht wahr sein. Und habe halt, es hat sich jetzt inzwischen zum Glück so geändert, dass man nur, ich glaube, 12 Monate, glaube ich, gesperrt wird, also nicht mehr lebenslang. Ja, wenn man das einmal angegeben hat, ja, das ist
ja, Entschuldigung.
Sehr ironisch. Also ist jetzt alles okay? Nee, natürlich nicht. Mhm. Also man ist nur 12 Monate gesperrt statt lebenslang, wenn man das einmal angegeben hat. Aber ja, also rein theoretisch dürfte ich jetzt nicht Blut spenden, solange ich mit meinem Freund zusammen bin und es auch angebe, dass ich mit ihm Sex habe. Mhm. Also.
Aber das heißt, du hast es auf jeden Fall nach außen getragen, du hast es in dein Umfeld getragen, ja. Du hast es angesprochen, auch mit der Ärztin, und du hast dann auch selber dir jemanden gesucht, mit dem du drüber geredet hast.
Genau, ja. Mhm. Also das Gesetz kann ich natürlich leider nicht ändern, aber zumindest mal ein bisschen bekannter zu machen, dass da total und noch mehr jetzt als, also es ist ja eh schon nicht okay, was da passiert, und dann wird noch mehr diskriminiert jetzt. Keine Ahnung, wer in dieser Bundesärztekammer sitzt, aber also es regt mich immer noch auf.
Okay.
Ja.
Großes Verständnis. Und bei dir?
Ich überlege gerade, also ich habe, ich dachte vorhin, dass der Moment, wo man eben Angst hat, sich zu outen, oder sich das überlegt, was gerne würde, und es dann sich dagegen entscheidet, dass das sowas ist, also was ich am konfliktreichsten empfunden habe.
Das ist dann ein Konflikt mit dir selber.
Ja, genau. Also zu schweigen oder genau, also dieses Gefühl, schweigen zu müssen, weil man nicht weiß, wie die Umwelt darauf reagiert. Ich glaube, das war das, wo ich dachte, nee, da habe ich eigentlich keine Lust drauf, dass es so bleibt. Und ich glaube, das war auch ungefähr vor 4 Jahren. Als die Demo für alle, dieser Bus hier, dieser für alle in großen Anführungszeichen, also die hier demonstriert haben. Ach, und ich glaube, da bin ich so richtig sauer geworden, weil ich dachte, wir waren schon mal weiter, und das hat mich, glaube ich, ziemlich politisiert.
Diese erste Situation, die du beschrieben hast, dass du dich gegen dein eigenes Coming Out quasi entscheidest, weil du das Gefühl hast, du kannst da gerade nicht drüber reden. Wie gehst du mit diesem inneren Konflikt um?
Also ich glaube, dass mir da jetzt hier auch die Gruppe ganz viel geholfen hat, über das Thema zu reden. Erstmal hier in so einem geschützten Raum. Mhm. Und wenn man dann so die Worte gefunden hat und vielleicht auch tatsächlich Übung hat im Coming Out oder im einfach über das Bi-Sein reden, und merkt, dass sind noch andere, die auch so denken, so empfinden, ich glaube, das gibt da, also hat mir dann so die nötige Sicherheit gegeben, um das halt auch sonst zu können, oder vielleicht trotzdem noch manchmal in Situationen so sagen, nee, das Fass mache ich jetzt nicht auf, aber ich wüsste, dass ich es könnte. Also es und nicht so dieses, nicht mehr so dieses hilflose Hilfe, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen könnte, sondern jetzt gibt es vielleicht schon auch mal eine Situation, wo ich sage, naja, muss jetzt gerade nicht sein, aber ich könnte, wenn ich wollte. Ich glaube, das ist so eine Stärke, die ich da bekommen habe. Und ich würde sagen, dass da die Gruppe auch ganz viel dazu beigetragen hat.
Ich würde an der Stelle, glaube ich, einen Punkt machen, außer du hast noch eine Frage, die nicht beantwortet ist. Genau, und das Thema diesen Monat ist theoretisch eigentlich auf Instagram und Facebook Normalität und Vielfalt. Und zwar anlässlich des Christopher Street Days, der in Stuttgart am
27.
Ne, das ist der Samstag, ist der 27.7. Ja. Genau. Also am 27.7. ist auf jeden Fall die große Parade in Stuttgart. Und zu diesem Anlass haben wir eben das Thema Normalität und Vielfalt gewählt. Und ich finde, das hat sich in dem Gespräch auch eigentlich sehr schön eingelöst, weil wir jetzt dann viel darüber geredet haben, was an euch herangetragen wird, auch an Projektionen mit Vermischung, dann mit Polyamorie und dann eben zu sagen, okay, es gibt nicht nur heterosexuell und homosexuell, sondern bisexuell, und man ist dann beides, wenn man bi ist, sondern bi ist nochmal was Eigenes. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es vielleicht gar keine Geschlechterbinarität in dem Sinne geben muss, auch wenn wir das Thema nur so leicht gestreift haben. Glaube ich, haben wir auf jeden Fall im Gespräch irgendwie sehr gut geschaut, was eigentlich jenseits von dem, was man als Normalität vielleicht in unserer Gesellschaft gerade wahrnimmt, existiert und dass es wichtig ist, es zu erkunden, um herauszufinden, wer man eigentlich selber ist und nicht hinter den Potenzialen, die man möglicherweise hat, in seinem Leben zurückzustehen, sondern die wirklich frei zu entfalten, sich zu fragen, was geht eigentlich noch? Geht noch was anderes? Genau, und deswegen würde ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bei euch bedanken wollen für das Gespräch. Also vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Genau, und auf jeden Fall hören wir uns im nächsten Monat dann wieder zum Hausbesuch und bis dahin eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.